Wenn wir von Loyalität zu Gott sprechen, dann kommt uns doch allen Geschichten in den Sinn von Menschen, die mit einer Pistole im Gesicht bedroht wurden und die die Möglichkeit hatten, entweder den Glauben zu verleugnen, ja oder nein zu sagen. Wir haben Beispiele solcher Loyalität aus der Sowjetunion, aus Nazi-Deutschland oder auch an anderen autoritären Staaten, wo Menschen wirklich alles geben, um ihren Glauben zu bezeugen und zu bezeugen, ich gehöre Gott. Nun, wenn du dir jetzt überlegst, wie beweise ich denn in meinem Leben meine Loyalität zu Gott, dann bist du mit solchen Beispielen ganz schön weit weg von deiner Realität. Das ist absolut lebensfern. Denn in deinem Leben, das du im Moment durchmachst, wirst du wohl kaum diese Art von Erfolgung erleben und du hast kaum diese Situation, wo jemand vor dir steht und sagt, entweder lebe, indem du den Glauben verleugnest oder stirb, indem du den Glauben bekennst. Diese dramatischen Geschichten kennen wir nicht. Und die Frage, die ich heute stellen möchte, ist, wie beweist du in deinem Leben deine Loyalität zu Gott? Wie beweist du in deinem Leben deine Loyalität zu Gott? Und ich gebe euch auch gleich die Antwort. Die Antwort ist, deine Loyalität zu Gott beweist sich durch deinen tagtäglichen Gehorsam. Deine Loyalität zu Gott beweist sich durch deinen tagtäglichen Gehorsam. Nun, ich lasse das nicht so stehen. Ich werde euch erklären, warum ich diese Aussage mache. Wenn wir uns die Bibel mal als Ganzes anschauen, wir sehen in 1. Mose 1, wie Gott den ersten Menschen erschafft, richtig? Und er stellt Adam und Eva in den Garten und er gibt ihnen einen ganz einfachen Befehl. Er sagt, esst nicht von dieser einen Frucht. Was macht Adam? Er isst von dieser einen Frucht. Er bricht genau diesen einen Befehl, den Gott ihnen gegeben hat. Und wir sehen hier dieses Urproblem, dass der Mensch die Autorität Gottes aberkannt hat, die Loyalität zu Gott gebrochen hat, sich selbst höher geachtet hat als Gott und die gesamte Menschheit von da an diesen Weg der Sünde mitgeht. Was wir in der Bibel von da an immer wieder sehen, ist dieser Punkt, dass Gott Gehorsam erwartet, der Mensch aber ungehorsam ist. Und wir gehen dann weiter in der Geschichte der Bibel und wir sehen, dass genau dieses Problem wieder auftaucht in der Geschichte um die Sintflut. Wo Gott so weit ist und sagt, der Mensch gehorcht mir einfach nicht, es nützt nichts mehr, wir müssen Gericht üben. Noah wird als einziger dargestellt, der gerecht ist in dieser Generation. Kurz darauf, nur wenige Kapitel, sehen wir den Turmbau von Babel, schon wieder das gleiche Problem. Menschen, die gedacht haben, wir können so groß sein wie Gott, wir machen uns einen Namen. Es geht nicht darum, dass wir uns einer Autorität unterordnen. Und wieder muss Gott richten. Und dann sehen wir, wie Gott seinen Fokus legt auf Abraham und das Volk Israel erwählt, sie aus Ägypten erlöst. Und er macht es aus einem ganz bestimmten Grund, wenn ihr 2. Buch Mose mal lest. Er erlöst sie nicht einfach, um ihnen Freiheit zu geben, sondern er gibt ihnen einen ganz bestimmten Zweck und sagt ihnen, ich erlöse euch, ich befreie euch aus der Sklaverei, damit ihr mir dient. Ich befreie euch aus der Sklaverei Ägyptens, damit ihr meine Sklaven werdet. Und von Anfang an ist deutlich, ich möchte euer Gott sein und ich möchte, dass ihr mir gehorcht. Und so steht Israel immer wieder vor der Frage, von Josua werden sie konfrontiert und auch von Mose schon früher, wo sie gefragt werden, seid ihr bereit, diesem Gott zu gehorchen? Und Israel sagt, sowohl bei Mose als auch bei Josua, auf jeden Fall, fern sei es von uns, dass wir den Herrn verlassen. Wenn wir weiterschauen, wie sich das Alte Testament entwickelt, sehen wir, dass es ein einziges Trauerspiel ist. Israel ist nicht gehorsam. Israel muss ins Exil wegen Ungehorsam. Und die Propheten, die dann auftreten, verkündigen immer wieder wegen dieses Ungehorsam. Und der Beweis ist immer und immer wieder deutlich. Gott verlangt Gehorsam und der Mensch ist ungehorsam. Und es ist dann auch in diesen Propheten, wo wir endlich die Perspektive bekommen, dass es doch noch Hoffnung gibt. Nämlich es sind diese Propheten, die dann auch deutlich machen, Israel wird ein neues Herz bekommen, dass es endlich schafft, die Gebote Gottes zu befolgen. Und was deutlich wird, ist, dass dieses Unmögliche, an dem sich Israel und die ganze Menschheit die Zähne ausgebissen hat, endlich möglich wird durch das, was Gott selbst bewirkt. Und es werden Menschen geschaffen, die Gott gehorsam sind. Und diese Ära wurde eingeläutet durch das Kommen Christi. Endlich kann Paulus den Menschen zurufen in Römer 6, Vers 17. Ihr wart Sklaven der Sünde, unfähig zum Gehorsam. Aber von Herzen gehorsam geworden seid ihr jetzt, dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Freigemacht von der Sünde seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Seht ihr den Unterschied? Wie Paulus jetzt deutlich macht, ihr wart Sklaven der Sünde, ihr konntet gar nicht anders, als nur Sünde zu tun. Und jetzt hat sich das gewechselt. Ihr seid Sklaven der Gerechtigkeit. Und hier ist es ganz deutlich, ein Christ zeichnet sich dadurch aus, dass er gehorsam ist. Das ist die Identität eines Christen. Er ist ein Sklave der Gerechtigkeit, ein neues Merkmal, ein neues Wesen, dessen Merkmal gehorsam ist. Und deshalb ist es genauso entscheidend, dass deine Loyalität zu Gott sich durch deinen tagtäglichen Gehorsam ihm gegenüber beweist. Und Beispiele davon, wie sich dieser Gehorsam zeigt, sehen wir in der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte ist ein Beispiel davon, wenn wir sehen, wie Menschen getrieben vom Heiligen Geist reagieren, wie sie die Welt auf den Kopf stellen, wie sie Dinge tun, die niemand anderes kann, wie sie eine Botschaft verkündigen, die viele noch nie gehört haben und von Christus zeugen. Und all das nur, weil sie gehorsam sind zu dem, was Gott ganz am Anfang in Apostelgeschichte 1, Vers 8 gesagt hat. Ihr werdet Zeugen sein von mir. Und wir sind jetzt an dem Punkt in der Apostelgeschichte, wo die Gemeinde ihren ersten schweren Fall von Gemeindedisziplin durchgemacht hat. Ananias und Sapphira mussten sterben, weil sie Heuchelei betrieben haben. Aber was wir jetzt sehen, ist eine Gemeinde, die, nachdem sie gereinigt wurde, ihr Zeugnis wächst, ihr Einfluss wächst unter dem Volk. Jeder betrachtet sie und ist ihnen wohlgesinnt gegenüber. Aber gleichzeitig auch, dass die Opposition dieser Gemeinde gegenüber wächst. Und genau das sehen wir jetzt in Apostelgeschichte 5. Schlagt bitte eure Bibeln mit auf. In Apostelgeschichte 5, ab Vers 17 bis 32. Und in diesem Text werden wir drei Anweisungen sehen, die deine Loyalität zu Gott unter Beweis stellen. Lass mich den Text lesen. Der hohe Priester aber trat auf und alle, die mit ihm waren, nämlich die Sekte der Sadduzäer, und wurden von Eifersucht erfüllt. Und sie legten Hand an die Apostel und setzten sie in öffentlichen Gewahrsam. Ein Engel des Herrn aber öffnete während der Nacht die Türen des Gefängnisses und führte sie hinaus und sprach: Geht und stellt euch hin und redet im Tempel zu dem Volk alle Worte dieses Lebens. Als sie es aber gehört hatten, gingen sie frühmorgens in den Tempel und lehrten. Der hohe Priester aber kam und die mit ihm waren, und sie beriefen den hohen Rat und die ganze Ältestenschaft der Söhne Israels zusammen und sandten ins Gefängnis, um sie vorführen zu lassen. Als aber die Diener hinkamen, fanden sie sie nicht im Gefängnis. Und sie kehrten zurück, berichteten und sagten: Wir fanden das Gefängnis mit aller Sorgfalt verschlossen und die Wachen an den Türen stehen. Als wir aber geöffnet hatten, fanden wir niemand darin. Als aber der Hauptmann des Tempels, wie auch die hohen Priester diese Worte hörten, waren sie ihretwegen in Verlegenheit, was das noch werden sollte. Es kam aber einer und berichtete ihnen: Siehe, die Männer, die ihr ins Gefängnis gesetzt habt, die stehen im Tempel und lehren das Volk. Da ging der Hauptmann mit den Dienern hin und führte sie herbei, nicht mit Gewalt, denn sie fürchteten das Volk, sie könnten gesteinigt werden. Sie führten sie aber herbei und stellten sie vor den Hohen Rat, und der hohe Priester befragte sie und sprach: Wir haben euch streng geboten, in diesem Namen nicht zu lehren, und siehe, ihr habt Jerusalem mit eurer Lehre erfüllt und wollt das Blut dieses Menschen auf uns bringen. Petrus und die Apostel aber antworteten und sprachen: Man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr ermordet habt, indem ihr ihn ans Holz hängtet. Diesen hat Gott durch seine Rechte zum Führer und Retter erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Und wir sind Zeugen von diesen Dingen und der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Und in diesem Text sind diese drei Anweisungen, die deine Loyalität zu Gott unter Beweis stellen. Und die erste Anweisung ist die: übe dich in kompromisslosem Gehorsam. Nun, wir sehen hier, wie der hohe Priester jetzt auftritt, mit dem ganzen Hohen Rat zusammen. Die vereinigen sich sogar mit den Sadduzäern, sozusagen. Also wir haben hier die Gesetzestreuen, die hohen Priester, die Schriftgelehrten, und wir haben die Sadduzäer, die sogenannten Liberalen der damaligen Zeit waren. Die vereinigen sich sogar in diesem einen Versuch, die Apostel zum Schweigen zu bringen. Wir haben hier die religiöse Führung Israels, die Galiläern gegenübersteht. Und wir müssen verstehen, dass Galiläa im Norden Israels liegt. Es war relativ ein weiter Weg, um nach Jerusalem zu kommen. Und wenn jemand aus Galiläa kam, dann wurde er in Jerusalem schon fast wie ein Ausländer gesehen. Er hatte einen anderen Akzent. Er war, in dem Fall der Apostel, sie waren sogar noch ungebildet, ganz einfache Fischer. Und jetzt stehen sie aber auf und sie schaffen es, Massen für das Evangelium zu mobilisieren. Sie gewinnen auch noch Wohlwollen bei dem Volk. Sie werden nicht verachtet und sie verkündigen eine andere Botschaft als der Hohe Rat bis jetzt. Und natürlich muss dann doch die religiöse Führung Israels reagieren. Und die Reaktion, die wir hier sehen, ist, dass sie die gesamte Apostelschaft nehmen und sie alle zusammen ins Gefängnis stecken. Doch was macht Gott daraus? Wenn ihr euren Text anschaut, in Vers 19: Ein Engel des Herrn aber öffnete während der Nacht die Türen des Gefängnisses und führte sie hinaus und sprach: Geht und stellt euch hin und redet im Tempel zu dem Volk alle Worte dieses Lebens. Also wir sehen hier einen Engel, der kommt und sie wieder befreit, als wenn nichts gewesen wäre, und ihnen sagt: Macht genau dort weiter, wo ihr aufgehört habt. Stellt euch in den Tempel und redet weiter. Redet die Worte des lebendigen Lebens, steht hier. Und wenn das so geschrieben ist, was gemeint ist, ist es gleichzusetzen mit den Worten der Errettung, die frohe Botschaft, die sie weiter verkündigen sollen. Und jetzt versetz dich mal selber in diese Situation, in einer dieser Apostel. Du wurdest gerade vom Tempel weggezerrt und ins Gefängnis geschmissen. Du wurdest gerade schon, du musst dafür bezahlen, dass du den Befehl gebrochen hast, den die hohen Priester dir schon längst gegeben hatten. Der Hohe Rat holt dich jetzt einfach ab und du bist hier im Gefängnis und deine Chancen stehen wirklich schlecht. Denn es ist dieser Hohe Rat, der es geschafft hat, Jesus zu töten. Es ist dieser Hohe Rat, dem du jetzt ausgeliefert bist. Also deine Chancen, dass auch du verurteilt und in Lebensgefahr schwebst, sind sehr gut. Und jetzt kommt Gott, befreit dich und sagt: Mach einfach weiter. Geh wieder genau an den Ort zurück, wo sie dich hergeholt haben. Mach das, was ich dir aufgetragen habe. Da denkst du doch, wie um alles in der Welt. Wäre es nicht weiser, mich zu verkriechen? Wäre es nicht weiser, jetzt mal zu schweigen und den Tumult etwas senken zu lassen? Sollten wir uns nicht irgendwas anderes überlegen? Nein, die Aussage ist ganz eindeutig: Mach weiter, wo du aufgehört hast. Nun, was tun die Apostel? Vers 21. Als sie es aber gehört hatten, gingen sie frühmorgens in den Tempel und lehrten. Ganz einfach. Sie ließen sich nicht beirren. Sie gehen schnurstracks zurück an diese Stelle und sie lehren. Wir sehen kein Hinterfragen, wir sehen kein Zweifeln, nur kompromissloser Gehorsam. Gott hat gesprochen, sie handeln. Und das genau ist der Gehorsam, den Gott erwartet. Und wenn wir uns selber mal beobachten und drüber nachdenken, wie wir erzogen werden in unserer Gesellschaft, in der wir leben, dann sind wir dahin erzogen, alles zu hinterfragen. Anweisungen müssen zuerst geprüft werden, mit Vorgesetzten wird diskutiert. Doch bei Gott ist die Sache ganz einfach. Er redet und der Christ tut. Dietrich Bonhoeffer hat es auch so ausgedrückt: Jesus hat gesprochen, das Wort ist seins, der Gehorsam ist unser. Ganz einfach. Das ist das Merkmal eines Christen. Das ist Loyalität zu Gott. Wie wir es auch in 1. Johannes 2, Vers 3 lesen. Und hieran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wenn Gott spricht, dann gehorcht der Christ. Und wenn wir hier von Gott sprechen reden, dann meine ich, dass er objektiv und nicht subjektiv spricht. Es geht nicht darum, dass du irgendwie ein Gefühl hast, dass du irgendwas tun solltest, oder irgendwie einen Gedanken, dass Gott etwas gesagt haben könnte, der sich am nächsten Tag schon wieder als nichts entlarvt, weil du schlechter geschlafen hast oder was anderes gegessen hast. Wenn Gott spricht, dann ist das ganz eindeutig. Dann ist es klar. Dann gibt's daran nichts zu rütteln. Und so wie es bei den Aposteln hier ganz eindeutig war, so ist es auch bei uns immer noch ganz eindeutig, weil wir Gottes geschriebene Wort in unserer Hand haben. Daran gibt es nichts zu rütteln. Und da sind Befehle drin, wie geht in alle Welt und macht zu Jüngern. Jeder achte den anderen höher als sich selbst. Fliehe der jugendlichen Lüste. Berausche dich nicht mit Wein. Rede die Wahrheit. Seid gleichgesinnt und so weiter und so fort. Und diese Befehle, die wir in der Bibel lesen, die stehen nicht da drin, damit du denkst, das sind Empfehlungen, sondern damit du ihnen gehorchst. Ohne Wenn und Aber, ohne Hinterfragen, ohne Zweifel, ohne Konsequenzen zu fürchten. Kompromissloser Gehorsam. Denk einmal an Josef, von dem uns das Alte Testament erzählt. Er bekommt eine besondere Position im Haus Potiphars, der ihm sehr viel anvertraut. Und die Frau von Potiphar findet Gefallen an Josef und sagt, ach, der ist ganz hübsch, von dem will ich noch ein bisschen mehr. Mit dem will ich schlafen. Und er redet mehrmals auf sie, sie redet mehrmals auf ihn ein. Sie lässt ihn nicht in Ruhe, ständig wieder und wieder. Und Josef antwortet in 1. Mose 40, Vers 9, ist seine Antwort dieser Frau gegenüber, wie sollte ich dieses große Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Denk dir mal über die Situation nach, in der Josef war. Es wäre vermutlich gar nicht so offensichtlich gewesen, wenn er in diese Affäre eingegangen wäre. Die Frau von Potiphar hätte ihn lange decken können. Potiphar ist selten zu Hause. Wem wäre das schon aufgefallen? Aber was wir bei Josef sehen, ist, das Einzige, worum er sich Sorgen macht, ist seine Loyalität zu Gott. Das Einzige, was ihn kümmert, ist, dass er sagt, ich will nicht gegen diesen Gott sündigen, ich werde ihm gehorchen. Nun, wenn ihr die Geschichte weiterseht, dann sah das erst gar nicht so rosig aus. Denn was die Frau des Potiphars dann gemacht hat, ist die nächste Gelegenheit beim Schopf zu packen und danach eine Lügengeschichte aufzutischen, die Josef jahrelang Gefängnis bescherte. Das war sein Preis für Loyalität zu Gott. Doch es ist genau dieser kompromisslose Gehorsam, den wir schon bei Josef sehen, den auch die Apostel an den Tag legen. Es ist hier keine Frage nach Konsequenzen. Es ist hier keine Frage nach Selbstschutz, sondern nur ein Verlangen, das zu tun, was Gott von ihnen möchte. Und das ist der Punkt, wo du selbst in deinem Leben drüber nachdenken musst. Wenn du vor der Entscheidung stehst, zu sündigen oder Gott zu gehorchen. Wenn du die Möglichkeit hast, entweder zu lügen, zu fälschen oder sonst den Job zu verlieren. Wenn du die Möglichkeit hast, entweder schlecht über deine Kollegen zu sprechen oder sonst den Anschluss zu verlieren. Wenn du bereit bist, entweder deinen Ruf zu riskieren, so wie Josef in dieser Geschichte, oder unbeachtet weiterzugehen. Oder wie du dich selber in deinem Kampf gegen Versuchung findest und sagst, ich kämpfe weiter oder ich gebe jetzt endlich nach, damit ich Ruhe habe. Du stehst immer vor dieser Entscheidung, entweder Gott zu gehorchen oder nicht. Und ein Autor hat es so beschrieben, wenn du an einer Entscheidung stehst, dann siehst du den Weg des Gehorsams vor dir, der neblig ist, der schwierig ist, der mit Unannehmlichkeiten verbunden ist, der schlecht beleuchtet ist, der herausfordernd ist, obwohl du weißt, dass dieser Weg aus Gottes Perspektive der richtige ist. Und dann wendest du dich dem Weg des Ungehorsams zu und du schaust dir den Weg an und du siehst, wie der gut beleuchtet ist. Der ist eben, der ist einfach, der scheint sogar relativ entspannt zu sein. Und auch wenn dein Gewissen dich zwar mahnt, stehst du vor dieser Herausforderung. Der Kampf ist so schwer. Und du siehst vielleicht auch bis dann an dem Punkt, wo du sagst, ich bin so müde, ich weiß gar nicht, wie ich das packen soll. Und du wählst Ungehorsam. In der Hoffnung, noch einmal Ruhe zu haben. Und das sind die Momente, wo du dann deinen Gedanken freien Lauf lässt und sie nicht mehr kontrollierst. Oder deinen Begierden nachgibst weil du es einfach satt hast. Oder du lässt dich einfach gehen und begehst diese Lieblingssünde, die du, mit der du immer kämpfst, noch einmal. Beim nächsten Mal schaffe ich es vielleicht. Die Antwort der Bibel ist einfach. Das ist Ungehorsam. Und das ist Sünde und das ist Illoyalität gegenüber Gott. Was wir hier sehen, sind Apostel, die den nebligen, den schwierigen Weg auf sich nehmen, die ihren Auftrag verstehen und die sich nicht hinreißen lassen, sondern ganz konsequent, kompromisslosen Gehorsam beweisen. Und wir sehen auch in dieser kleinen Passage, was Gott daraus macht, wenn ihr nämlich jetzt weiterlest in Vers 21. Die Apostel sind nun frei aus dem Gefängnis. Sie lehren im Tempel. Davon weiß der Hohe Rat aber noch nichts. Und in Vers 21 lesen sie, wie sie jetzt zusammenkommen. Sie berufen den ganzen Rat. Und in Vers 22, nachdem sie die Diener geschickt haben, lesen wir in Vers 22, als aber die Diener hinkamen, fanden sie sie nicht im Gefängnis und sie kehrten zurück, berichteten und sagten, wir fanden das Gefängnis mit aller Sorgfalt verschlossen und die Wachen an den Türen stehen. Als wir aber geöffnet hatten, fanden wir niemand darin. Als aber der Hauptmann des Tempels wie auch die hohen Priester diese Worte hörten, waren sie ihretwegen in Verlegenheit, was das noch werden sollte. Und wenn ihr euch das mal vor Augen malt, dann entfaltet sich hier so eine richtige Komödie, die Lukas uns hier erzählt. Du hast den Hohen Rat, der in seiner Selbstsicherheit sagt, so, jetzt setzen wir uns hin, jetzt hören wir uns die Apostel mal an, holt mir einfach mal die Leute und dann sind sie weg. Und die Diener gehen zum Gefängnis, sie reden noch mit den Wachen. Habt ihr irgendwas gesehen? War irgendwas los? Nö, war alles ganz normal. Die Schlösser sind zu, nichts passiert in der Nacht. Dann gehen die Diener zurück zum Hohen Rat und sagen, keine Ahnung, die sind weg. Und deshalb schreibt Lukas auch hier, der Hohe Rat war in Verlegenheit. Die waren perplex, die waren komplett verwirrt. Die konnten sich damit nichts vorstellen. Die stehen vor der Frage, wie kann das denn überhaupt sein? Wohin soll denn das noch führen? Und die hätten sich erinnern müssen, mit Jesus hatten sie schon eine ähnliche Geschichte. Der lag im Grab und dann war er nicht mehr da. Und jetzt sind die Apostel im Gefängnis und sie sind nicht mehr da. Was ist hier los? Da ist doch irgendwas faul. Und dann sehen wir dann in Vers 25, wie das Ganze noch besser wird. Es kam aber einer und berichtete ihnen, siehe, die Männer, die ihr ins Gefängnis gesetzt haben, stehen im Tempel und lehren das Volk. Und wir sehen dann in Vers 26 die Reaktion. Dass sie sie jetzt zwar holen, aber sie fürchten das Volk. Jetzt ist dieses Selbstbewusstsein, diese Gewissheit angekratzt und sie sind jetzt äußerst vorsichtig. Wir müssen verstehen, die Gemeinde, vor denen die Apostel hier steht, sind mehrere tausend Leute. Sie sind jetzt äußerst vorsichtig, um nicht noch einen Volksauflauf zu produzieren und möglicherweise noch gesteinigt zu werden. Was wir sehen, ist einen Gott, der die Menschen hier an der Nase herumführt und sie richtig dumm dastehen lässt und ihnen auf eine andere Art und Weise zeigt, dass er derjenige ist, der die Macht hat, dass er derjenige ist, der alles unter seiner Kontrolle hat. Und das ist wichtig für dich zu verstehen, wenn du vor der Entscheidung stehst, zu gehorchen oder nicht zu gehorchen, dass dort, wo du gehorsam bist, er wirken kann. Dass dort, wo du gehorsam bist, er für dich kämpfen wird. Und dort, wo du gehorsam bist, sein Geist Frucht bringen wird. Kompromissloser Gehorsam, auch wenn es zuerst so aussieht, ist keine Sackgasse, sondern eine Tür zu übernatürlichen Wirken Gottes. Und es ist ein Beweis von Loyalität zu Gott. Nun, jetzt fragst du dich aber, wie halte ich denn dem Druck stand, wenn von außen noch mehr Druck kommt, ungehorsam zu sein? Und damit kommen wir zur zweiten Anweisung, übe dich in parteiischem Gehorsam. Denn wir lesen jetzt in Vers 27, wie das Ganze endlich, der Hohe Rat endlich seinen Willen quasi bekommt und die Apostel vor ihm stehen und der hohe Priester sie dann befragt. Sie führten sie aber herbei und stellten sie vor den Hohen Rat und der hohe Priester befragte sie und sprach, wir haben euch streng geboten, in diesem Namen nicht zu lehren. Also endlich kann diese Anhörung beginnen. Und hier sind wir jetzt an dem Höhepunkt dieser Geschichte, die Lukas uns hier zeigt. Wir haben die Apostel, die jetzt vor der religiösen Führung Israels stehen, vor der Führung, die verantwortlich ist, vor Recht und Ordnung. die durch die Römer sehr viel Freiraum auch bekommen hat, ihr Gericht zu üben. Und der hohe Priester jetzt, indem er mit Petrus und den anderen Aposteln spricht, erinnert sie daran, was er ihnen schon vorher einmal gesagt hat. Wenn ihr euch erinnert, ist es nicht das erste Mal, dass die Petrus vor allen Dingen vor dem Hohen Rat steht. In Apostelgeschichte 4 sehen wir, dass die hohen Priester den Aposteln befohlen haben, nicht in diesem Namen zu lehren. Und das Problem ist Jesu Name. Und in Apostelgeschichte 4 haben sie einen ganz klaren, deutlichen Befehl ausgesprochen. Redet nicht in dessen Namen. Sie haben es deutlich erklärt, sie haben es auch mit Konsequenzen belegt, sie wurden dafür geschlagen. Und jetzt sehen sie aber, der ganze Hohe Rat realisiert, dass all das, was sie in Apostelgeschichte 4 getan haben, überhaupt gar keine Wirkung gezeigt hat. Stattdessen muss der Hohe Rat ihnen einräumen und siehe, ihr habt Jerusalem mit eurer Lehre erfüllt und wollt das Blut dieses Menschen auf uns bringen. Also eigentlich ein Zeugnis für die Apostel, dass sie ihren Job gut getan haben. Dass ganz Jerusalem erfüllt ist von der Lehre. Das heißt, die gute Botschaft von Jesus war nicht mehr nur ein Nebenschauplatz, war nicht mehr nur ein Kommentar an der Seite der Zeitung, sondern die Schlagzeile. Jeder wusste davon. Und dazu kommt dann noch, dass sie den Tod, die Schuld für den Tod Jesu auf den Hohen Rat schieben. Und die Ansage damals in Apostelgeschichte war deutlich, in Apostelgeschichte 4 war klar gewesen. Und jetzt ist es so deutlich, dass sie trotzdem weitergemacht haben. Und der Hohe Rat steht vor der Frage, warum denn? Was treibt euch denn an? Wir sehen die Antwort von Petrus in Apostelgeschichte 5, Vers 29. Man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Das ist fast eine Wiederholung von dem Gespräch in Apostelgeschichte 4. In Apostelgeschichte 4, als Petrus konfrontiert wird, antwortet er in Vers 4, Vers 19 bis 20, könnt ihr kurz hinblättern, ob es vor Gott recht ist, auf euch mehr zu hören als auf Gott, urteilt selbst. Denn es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Schon damals haben die Apostel mit offenen Karten gespielt. Wir reden von dem, wovon wir Zeugen sind. Und Petrus knüpft genau da an. Jetzt in Apostelgeschichte 5, Vers 29. Und er sagt, ja, ich bin mir absolut bewusst, was ihr mir gesagt habt. Da ist überhaupt gar keine Frage. Ich habe dich auch klipp und klar verstanden. Aber ich habe dir schon einmal gesagt und ich sag's dir jetzt noch einmal in aller Deutlichkeit, man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Und diese Aussage, so wie er sie macht, da muss der ganze Hohe Rat zustimmen. Natürlich muss man Gott mehr gehorchen als den Menschen. Es ist ein ganz klares Prinzip und eine ganz klare Aussage. Was bedeutet diese Aussage? Nun, zuerst müssen wir sehen, dass diese Aussage ein allgemeingültiges Prinzip für jeden Menschen auf dieser Welt ist. Petrus sagt nicht, wir müssen Gott mehr gehorchen. Er sagt nicht, ihr müsst Gott mehr gehorchen, sondern er sagt, man muss Gott mehr gehorchen. Richtig? Das heißt also, dieses Prinzip gilt für jeden Menschen, der auf dieser Erde lebt. Man muss Gott mehr gehorchen. Und jeder Mensch wird sich am Ende seiner Zeit dafür verantworten müssen, ob er diesem Gott gehorcht hat. Außerdem sehen wir auch in diesem Satz, den Petrus hier macht, dass Gott zu gehorchen auch bedeutet, Menschen zu gehorchen. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Nun, wenn wir davon reden, dass man Menschen gehorchen muss, dann haben wir viele Stellen in der Bibel, die das für uns deutlich machen. Von dem Christ wird erwartet, dass er dem Staat gehorcht. Das ist in Titus 3, Vers 1 als Beispiel. Erinnere sie, staatlichen Gewalten und Mächten untertan zu sein, Gehorsam zu leisten, zu jedem guten Werk bereit. Und diesen Gehorsam erwartet Gott auch deinem Arbeitgeber gegenüber. Epheser 6, Vers 5. Als Beispiel. Dieser Gehorsam erwartet Gott von Kindern, dass sie die den Eltern gegenüber haben. Epheser 6, Vers 1. Und diesen Gehorsam erwartet Gott auch, dass Gemeindeglieder den ihren Ältesten gegenüber haben. Hebräer 13, Vers 17. Gehorcht und fügt euch euren Führern. Also Gott zu gehorchen bedeutet in allererster Linie, Menschen zu gehorchen. Das ist deine Aufgabe. Und jeder einzelne von uns ist in irgendwelchen Strukturen drin, wo er eine Autorität untersetzt ist und sich dieser Autorität fügen muss und gehorchen darf. Nun, was dieser Satz aber zusätzlich aussagt, ist, dass Gott zu gehorchen manchmal auch bedeutet, Menschen nicht zu gehorchen. Wann ist das der Fall? Es ist dann der Fall, wenn das Gebot der Menschen das Gebot Gottes übertritt. Und das ist nur dann der Fall. Und genau das ist passiert hier in Apostelgeschichte 5. Wir sehen hier, wie der Hohe Rat sagt, redet nicht, haltet den Mund. Und Petrus sagt, Gott hat uns was anderes gesagt. Wir können nicht anders. Und das ist der Punkt, wo es deutlich gilt, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen. Und wir sehen ein ähnliches Beispiel in dem Buch Daniel, wo die Freunde Daniels vor der Entscheidung stehen, sich vor der Statue des Nebukadnezars niederzuwerfen oder nicht. Und sie gehen die Konsequenzen ein. Sie werden konfrontiert von Nebukadnezar und sie geben eine deutliche Antwort in Daniel 3, Vers 17 bis 18. Und sie sagen, ob unser Gott, dem wir dienen, uns erretten kann, sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand, o König, wird er uns erretten oder ob nicht. Es sei dir jedenfalls kund, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und uns vor dem goldenen Bild, das du aufgestellt hast, nicht niederwerfen werden. Keine Diskussion. Wir gehorchen Gott mehr als den Menschen. Und das ist es genau, was ich betitelt habe mit parteiischem Gehorsam. Das ist ein seltsamer Begriff, ich weiß nicht. Aber was ich damit meine ist, dass es ein Gehorsam ist, der sich zuerst Gott unterwirft. Ein Gehorsam, der seine Loyalität zuerst auf Gott konzentriert und ein Gehorsam, der auch bereit ist, sich Menschen zu widersetzen, wenn sie Ungehorsam gegenüber Gott erwarten. Und hier ist der Punkt, wo du aufpassen musst. Denn du und ich kommen aus derselben Linie, die bei Adam anfing. Und die hatten das gleiche Problem wie bei Eva. Eva hatte die wunderbare Möglichkeit, so wurde es ihr zumindest vorgegaukelt vom Satan, wie Gott zu sein. Und sie musste dafür nur diesen einen kleinen Befehl brechen und hatte dadurch diese wunderbare Aussicht auf Autonomie, auf absolute Freiheit und Selbstbestimmung. Und diese Verlangen nach Autonomie und nach absoluter Freiheit, wo ich machen kann, was ich will, ist Teil der DNA eines fleischlichen Menschen. Das steckt in uns drin und es wird uns immer wieder in den Weg kommen. Und weil das so ist, Petrus war sich dessen bewusst in seinem Brief, den er schreibt an 1. Petrus, in 1. Petrus 2, Vers 15 schreibt er, das ist eine Stelle, die ihr gerne mal aufschlagen dürft. Dort erklärt er erst einmal seinen Leuten, und wir müssen verstehen, 1. Petrus wurde geschrieben in der Verfolgung. Da war Kaiser Nero auf seinem Höhepunkt der Christenverfolgung. Und Petrus schreibt ihnen, ordnet euch diesen Mächten unter, auch wenn sie daneben liegen. Ordnet euch ihnen unter. Und dann gibt er ihnen noch eine weitere Anweisung in 1. Petrus 2, Vers 15, wo er sagt, denn so ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Durch Gutes tun. Und dann weiter in Vers 16, als Freie. Und was er meint ist, Leute, die frei sind, wirklich gehorsam zu sein. Und nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel der Bosheit haben, sondern als Sklaven Gottes. Und seht ihr den Unterschied? Hier ist keine Autonomie. Hier ist keines, mach einfach, was du willst. Und hier ist auch kein Versuch, irgendwie zu argumentieren, warum du der Regierung nicht gehorchen willst, sondern es ist die einzige Idee, du bist jetzt ein Sklave Gottes. Und wenn du ein Sklave Gottes bist, bist du kein freier Vogel. Dann gehörst du Gott und nicht mehr dir selbst. Und dann ist dein Ungehorsam, wenn du ungehorsam bist, nichts anderes als Loyalität deinem Gott gegenüber. Nicht Loyalität dir gegenüber. Ganz wichtig zu unterscheiden. Also wenn du an den Punkt kommst, wo du dich entscheiden musst, dem Gebot der Menschen nicht Folge zu leisten, dann tu es nur, um wem gehorsam zu sein? Gott und ihm allein. Nicht aus seinem Stolz heraus und nicht aus seinem Freiheitsstreben heraus und nicht aus seinem Gerechtigkeitssinn heraus. Leute, das ist sehr wichtig. Was Gott von dir möchte, ist, dass du selbst in deinem Ungehorsam gehorsam bist. Dass du nur dann ungehorsam bist, damit du deinem Gott gehorchen kannst. Kein Freifahrtsschein, sondern Leitplanken, die dir die Richtung vorgeben. Und wer hier rebelliert und nicht bereit ist, sich einer Autorität unterzuordnen, der hat nicht ein Problem mit menschlicher, sondern mit Gott als Autorität. Und es gibt immer wieder Situationen in unserem Leben, wo deine Loyalität zu Gott herausgefordert wird. Das fängt an, wenn auf der Autobahn verlangt wird, dass du 60 fährst, obwohl die Autobahn frei aussieht und die Baustelle ja eigentlich auch nicht mehr so relevant ist. Oder es fängt dort an, wo du die Möglichkeit hast, Geld schwarz anzunehmen und nicht zu versteuern oder schwarz zu arbeiten, Steuern sonst zu hinterziehen. Viele kleine Lücken. Doch nimm es dir als Ziel, nimm es dir als Motto, wenn ich Menschen nicht gehorche, dann nur, weil Gott mir ein deutliches Gebot gegeben hat, dem ich mich unterordnen will und dem gegenüber will ich meine Loyalität zeigen. Auch dann, wenn ich ungehorsam bin. Nun, es gibt immer noch einige, die vielleicht weniger diese rebellische Natur in sich haben, die eher diese nachgebende Natur in sich haben. Und wer von euch sich in dieser Sparte sieht, der muss lernen, dass du manchmal ungehorsam sein musst. Wenn der Staat, wenn der Arbeitgeber, wenn Kollegen, wenn Freunde, wenn der Ehepartner und wer auch sonst von dir erwartet, etwas zu tun, was Gott verbietet, dann ist es einfacher manchmal, dem einfach nachzulaufen und das zu tun, was sie möchten. Es ist manchmal einfacher, sein Gewissen einfach zu übertönen. Doch wenn du weißt, dass Gott einen klaren Befehl gibt, dann gehorche ihm mehr als den Menschen. Das ist parteiischer Gehorsam. Er ist mein Gott und ihm ordne ich mich zuerst unter. Jetzt sagst du, ja, ich verstehe das alle. Ich verstehe, Gott erwartet Gehorsam von der Bibel her. Ich verstehe auch, dass das manchmal Konsequenzen hat. Aber das Ganze kommt mir sehr gesetzlich vor. Es klingt stark nach, tu dies und tu das und lass das und mach das. Und da hilft die dritte Anweisung, die deutlich macht, dass dieser Gehorsam, von dem Gott spricht und den er möchte, verwurzelt ist in seiner guten Botschaft, in seinem Evangelium. Übe dich in bezeugendem Gehorsam. Ich habe euch gesagt, dieses Prinzip, das Petrus erklärt hat, war ein ganz allgemeines Prinzip, das für alle gilt. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Jetzt holt er aber aus und erklärt das Ganze noch weiter in Vers 30. Apostelgeschichte 5, Vers 30. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr ermordet habt, indem ihr ihn ans Holz hängtet. Petrus nutzt hier Begriffe, mit denen die Juden sehr viel anfangen können, die sie selber verwenden. Gott, unser Väter. Ja, das ist unser Gott. Das ist Jahwe, der Gott, der Bundesgott. Das ist genau der gleiche des Alten Testaments. Petrus macht ihnen deutlich, es ist der Gott, den ihr bekennt. Und dieser Gott, der hat Jesus auferweckt, den ihr ermordet habt, indem ihr ihn ans Holz hängtet. Und er nutzt hier dieses ans Holz hängen, um an 5. Mose zu erinnern, wo das Buch 5. Mose schreibt, dass derjenige, der ans Holz genagelt ist, verflucht ist. Und wir sehen hier die Logik, die Petrus hier benutzt. Er sagt, ihr Hoher Rat, ihr habt versucht, ihn als Verfluchten darzustellen. Und Gott hat genau diesen, den ihr verurteilt habt, genommen und ihn auferweckt. Nun hatte der Priester zuvor noch gesagt, ihr versucht, das Blut dieses Menschen auf uns zu bringen. Und Petrus sagt, ja, ganz genau. Ihr habt ihn ermordet. Ihr habt ihn umgebracht. Ihr habt ihn ans Holz gehängt. Doch Gott hat ihn auferweckt. Und diesen, den Gott auferweckt hat, von dem lesen wir dann in Vers 31, diesen hat Gott durch seine Rechte zum Führer und Retter erhöht. Wir sehen also, dass dieses Evangelium viel mehr beinhaltet als nur Christi Tod und Auferstehung. Denn was Petrus hier jetzt deutlich macht, ist, dass dieser Mensch, den ihr auf der Erde gesehen habt, der unter euch war, der ist jetzt erhöht. Und er ist jetzt nicht nur der Retter, sondern er ist der Führer oder Fürst oder Regent. Er regiert jetzt. Und es ist so entscheidend hier zu sehen, dass Petrus ihnen vor Augen wirft, dieser Gott ist nicht nur, dieser Jesus ist nicht nur der Retter, der starb, nicht nur ein lieber Typ, der seine Sachen vollbracht hat, kein Kumpel, kein Samariter, der im Vorbeigehen jemanden rettet, kein ehrenamtlicher Wohltäter. Dieser Mann ist Regent. Er regiert. Er erwartet Gehorsam und er darf auch Gehorsam erwarten, weil er der Führer ist, weil er der Fürst ist. Und als Fürst hat er Besitzanspruch auf dein Leben. Er will dein Alles und er will deinen Gehorsam und er verdient deinen Gehorsam. Und hier ist genau der Schlüssel zum Gehorsam. Hier ist der Schlüssel, der dir helfen soll, wenn du das Gefühl hast, Gehorsam sei einfach nur ein tu das und tu dies ohne weitere Motivation. Der Schlüssel liegt in dieser Erkenntnis, dass Jesus Retter und Fürst ist. Matthew Henry, einer der Puritaner, hat es so ausgedrückt. Beachte, wir können Christus nicht als unseren Retter haben, wenn wir nicht bereit sind, ihn als unseren Fürsten anzunehmen. Wir können nicht erwarten, von ihm erlöst und geheilt zu werden, wenn wir uns nicht bereit erklären, von ihm regiert zu werden. Das ist das Evangelium. Jesus kann gar nicht anders. Er ist Fürst. So wie du als Christ von Natur aus Sklave bist, so ist er von Natur aus Sklavenbesitzer, wenn ich die Begriffe mal so verwenden darf. Er ist Herr. Und Petrus fügt dann an in Vers 31, all das geschah, seine Erhöhung geschah, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Und wir sind Zeugen von diesen Dingen und der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Wir sind Zeugen. Der Heilige Geist ist Zeuge und der Heilige Geist wird jedem gegeben, der ihm gehorcht. Und damit, mit so einer Aussage, schließt er jetzt offiziell den Hohen Rat aus. Ihr gehorcht ihm nicht. Diese Aussage macht aber auch gleichzeitig deutlich, dass der Ruf des Evangeliums, dieser Ruf tut Buße und glaubt an das Evangelium, keine Option ist, sondern ein deutlicher Befehl. Paulus in Apostelgeschichte 17, Vers 30 in seiner Rede auf dem Areopag sagt es, nachdem Gott nun die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen. Da fängt Gehorsam an. Und deshalb schreibt Petrus hier auch denen, die ihm gehorchen. Denn jeder, der gehorcht, ist es dann, der den Heiligen Geist bekommt. Und jeder, der gehorcht, der unterwirft sich Jesus, der versteht seine Hilflosigkeit. Und es ist dieser Gehorsam, der vom Evangelium zeugt. Jemand hat mal gesagt, Christentum ist Gehorsam. Und um das umzudrehen, wer nicht gehorsam ist, der ist kein Christ. Wer nicht bereit ist, sich Christus nicht unterzuwerfen, ist kein Christ. Und das ist genau die Gefahr, wenn wir das Evangelium zu schön verpacken, zu billig verkaufen. Wenn du nur sagst, nimm Jesus an. Wenn du nur sagst, er liebt dich. Wenn du nur sagst, er rettet dich. Dann entsteht schnell der Eindruck, dass Jesus noch eine Ergänzung ist zu deinem Leben. Noch etwas, um quasi ein Update zu machen zu dem, was du ohnehin schon hast. Ein Add-on oder Erweiterung, wie du es bezeichnen möchtest. Aber dieses Verständnis von einer Erweiterung ist keine Bekehrung. Eine Bekehrung, wie die Bibel es uns beschreibt, ist eine Neuschöpfung, eine Transformation, eine Veränderung, ein Wechsel von Loyalitäten. Da wird bei der Bekehrung ein Sohn Satans zum Sohn Gottes, vom Sklaven der Sünde zum Sklaven der Gerechtigkeit, ein Verfechter von Menschenwort zum Verfechter von Gottes Wort, eine ganz neue Schöpfung, die jetzt als Gehorsam in ihrer DNA eingebettet hat, die jetzt beginnt zu gehorchen und die in diesem Merkmal das Christenleben weiterführt. Gehorsam fängt an bei der Bekehrung und es begleitet dich bis in Ewigkeit. Und es ist dieser Gehorsam, der die Loyalität zu Gott bezeugt und es ist dieser Gehorsam, der das Evangelium bezeugt. Mit diesem Gehorsam kannst du sagen, schau mich an. Ich bin genauso ein Versager wie du. Aber Gott hat mich so verändert, dass ich anders sein kann. Gott hat mich so verändert, dass ich gehorsam sein kann. Es ist dieser Gehorsam, der das Evangelium bezeugt. Und mit dem du vorausgehst und sagen, mit die Befehle umsetzen kannst, die Paulus auch gibt in seinen Briefen, dass du dich der Sünde für tot hältst, Gott aber lebend in Christus. Dass du sagen kannst, ich lebe nicht mehr, sondern Christus lebt in mir. Und deshalb ist hier so der entscheidende Punkt, wenn du sagst, ich kämpfe damit. Ich stehe ständig vor der Entscheidung, den nebligen Weg des Gehorsams nicht zu nehmen, weil der Ungehorsam so einfach ist. Dann nützt es dir nichts, wenn ich dir sage, noch einmal sage, nachdem du es dir selber 10-mal eingeredet hast, sei gehorsam. Sondern was du brauchst, ist einen Blick auf diesen Jesus. Dieser Jesus, der nicht nur Retter, sondern Fürst ist. Dieser Jesus, der dein alles will. Dieser Jesus, der alles getan hat. Schau sein Beispiel an. Philipper 2 schreibt, er wurde gehorsam bis zum Tod. Er ist den Weg vorausgegangen. Und es ist er, der dir dann den Geist gibt, der dich befähigt, der dir die Kraft gibt, seinen Willen zu tun. Und du darfst sehen, wie dein Leben sich verändert und wie diese Wahrheit, dass Christus dein Herr ist, dich immer mehr ergreift. Es ist dieser Gehorsam, der im Evangelium beginnt, der da seine Wurzeln schlägt, der deine Loyalität zu Christus beweist. Übe dich da drin. Lass mich beten. Lieber Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir dafür, dass du in deiner Heiligkeit uns zu deinem Volk berufen hast, das deine Befehle befolgt. Und Herr, wenn wir vor unserem Leben, wenn wir unser Leben vor Augen führen und uns Gedanken machen und sehen, wie oft wir ungehorsam sind, dann beschämt es uns, Herr. Desgleichen möchten wir dich bitten, Herr, dass dieses Evangelium, das Petrus hier so deutlich und so klar bezeugt, das Wesen, das du hast, dass du Regent bist, dass du herrschst und dass du auch unser Leben völlig in Anspruch nimmst. Herr, dass dieses Wissen unser Leben lenkt und reformiert und uns mehr und mehr in dein Bild verändert. Herr, du erwartest Gehorsam. Und wir möchten dir diesen Gehorsam geben in der Kraft deines Geistes. Wirke du. Amen.